SWR 1, der Abend mit Christian Rönnspieß.
Am Anfang war das Feuer. Viele kennen den Film von 1981, in dem geht es unter anderem darum, wie Menschen in der Steinzeit gelernt haben, Feuer selbst zu entfachen. Heute ist es für uns kein Problem. Streichholz oder Feuerzeug sind nur zwei von mehr als 300 Methoden, die es heute gibt, um Feuer zu entzünden. In der Steinzeit war das deutlich mühsamer. Wie unsere Urahnen Feuer gemacht haben, das hat sich SWR1-Reporterin Tina Löschner im Pfahlbaumuseum in Unteruldingen am Bodensee erklären lassen und auch gleich selbst probiert.
Feuer kann Freund oder Feind sein, das gilt für uns heute ebenso wie für unsere frühesten Vorfahren, sagt Peter Walter vom Pfahlbaumuseum in Unteruldingen. In der Urzeit wird der Mensch
sicherlich eine ganze Weile erstmal geguckt haben, was ist das überhaupt, und wird dann relativ schnell gemerkt haben, das tut mir weh, wenn ich dran komme. Auf der anderen Seite bringt es Licht, bringt es Wärme.
Offenes Feuer bot Schutz vor Tieren. Das Licht ermöglichte das Sehen in der Dunkelheit und seine Wärme das Leben in kälteren Klimazonen. Kurz gesagt, die Überlebenschancen der Menschen stiegen durchs Feuermachen. Eine der wahrscheinlich ältesten Methoden in der Steinzeit war, so Walter,
die mit zwei verschiedenen Hölzern, also ein hartes und ein weiches, das man gegeneinander gerieben oder gebohrt hat, um mit der Reibungshitze dann Holzkohlenstaub, der zum Glühen gebracht wurde, zu erzeugen und damit dann mit trockenem Material, mit diesem glühenden Staub, dann eben ein Feuer anzublasen.
Die andere war das Feuerschlagen. Alles, was man dafür braucht, einen harten Feuerstein, ein Stück Pyrit oder Markasit, also ein Mineral, das aus Eisen und Schwefel besteht, sowie etwas Zunder.
Das bekannteste ist der Zunderpilz, ein Baumpilz, der an Buchen und Birken, wenn sie absterben, wächst. Und aus diesem Pilz kann man ein Pulver oder Lappen herstellen und der Funke fängt sich dort und bildet eine Glut. Und mit dieser Glut kann ich dann mit trockenem Material, mit Heu oder Schilfsamen und Blasen, also Sauerstoffzuführung, dann ein Feuer entzünden.
Entscheidend also ist, einen Funken zu erzeugen, der überspringt auf etwas leicht Entzündliches. Und das ist nicht schwer, verspricht mir Peter Walter.
Man muss es ein paar Mal geübt haben und dann bekommt man eigentlich die Sicherheit und kann es dann auch relativ schnell hinbekommen.
Na dann, raus ins Freie zum Praxistest. In eine Schale kommt etwas Heu.
Auf das Heu tue ich noch ein bisschen Schilfsamen drauf, als Brandbeschleuniger, weil es ein bisschen fettig ist und eine schöne Oberfläche hat.
Und auf ein Holzbrett daneben legen wir einen kleinen Haufen Zunderpilz in Form eines bräunlichen Pulvers. Den Markasit halte ich mit links daneben, dann geht's los. Mit dem Feuerstein in meiner rechten Hand schlage ich entschieden auf den Markasit.
Da waren schon. Da war ein Funke. Jetzt haben wir einen.
Es raucht leicht. Ich sehe die zwei, drei Funken innen. Also die Hände drumherum jetzt leicht blasen.
Genau.
Ich sehe, wie es größer wird, wie der Rauch aufsteigt.
Okay, und rein damit.
Rein in dieses Nest.
Das qualmt noch wunderbar.
Und vorsichtig blasen.
Genau. Und je mehr Rauch kommt, desto mehr Sauerstoff führen wir zu durch stärkeres Blasen. Und am besten beim Einatmen den Kopf leicht zur Seite wenden.
Ich merke schon, ich habe schon das Gefühl, ich rauche am frühen Morgen. Jetzt wird es auch warm. Jetzt,
es
brennt.
Doch. Und hier ist die Birkenrinde.
Brandbeschleuniger obendrauf.
Genau.
Ja, das merkt man schon.
Eine knappe Minute habe ich gebraucht, um den Funken überspringen zu lassen. Nicht schlecht fürs erste Mal, findet auch Peter Walter, der im Pfahlbaumuseum in Unteruldingen schon viele Feuer entfacht hat.
Menschen sitzen ums Lagerfeuer, reden oder schweigen. Das gab's vor Zehntausenden von Jahren schon und das gibt es bis heute. Winfried Jägers ist psychologischer Berater und beschäftigt sich unter anderem damit, warum uns Menschen das Feuer so fasziniert. Herr Jägers, das Lagerfeuer, an dem die Menschen zusammenkommen, gibt es schon seit Urzeiten. Was ist das Besondere daran? Was passiert da?
Also zunächst hilft uns ja die Betrachtung des Feuers, was das Feuer eigentlich ist. Also das ist ja eine andere Situation, in die man sich hineinbegibt, als eine Situation, wenn man tagsüber irgendwie ein Feuer brennen sieht. Es ist also außenrum dunkel, es wird vielleicht auch ein bisschen kühl. Man setzt sich zusammen, der Nacht zu begegnen und schaut in dem Flammenspiel zu. Es entsteht eine bestimmte Stimmung in uns. Also der emotionale Bereich in unserem So-Sein wird verstärkt angesprochen. Denken wir auch nicht nur an die Farben, das Flammenspiel, an die Wärme, sondern denken wir auch an die Geräusche, das Knacken des Holzes, der Geruch, der verbreitet wird. Man kommt schon in eine, was wir nennen, eine andere Wirklichkeit. Und dann sitzt man zusammen und dann entstehen Geschichten, es wird Fantasie ausgebreitet. Das, wofür tagsüber vielleicht weniger Raum da ist, da hat man dann abends Zeit, seine Fantasie freien Raum zu lassen.
Warum schafft das Lagerfeuer scheinbar so eine Art Intimität, dass da dann Dinge aus den Menschen in Anführungsstrichen rauskommen, die vielleicht tagsüber nicht rauskommen?
Ein Teil habe ich ja schon erzählt. Mhm. Tatsächlich gibt es zum Beispiel Professor Lücher Farbentest, wo man also weiß, wenn Menschen verstärkt zu rötlichen Farbtönen neigen, dass eben mehr die herzlichen Menschen sind. Also man kann da natürlich immer nur von Tendenzen sprechen, aber wir mögen uns ja auch lieber mit warmen Farbtönen umgeben, als vielleicht jetzt mit eiskalten, nüchternen Farbtönen, was man zum Beispiel in einem OP-Saal hat. Da muss man auch hellwach sein, da muss man ganz klar sein, da muss man das reine rationale Denken in den Vordergrund stellen. Wenn wir dann gegen Abend unser Tagwerk vollbracht haben, dann würde das sicherlich stören, wenn man jetzt daneben einen 500-Watt-Strahler hinstellt und da gleißendes Licht, da würden die Leute alle sagen, mach doch mal das Licht aus, die Farben sind doch so schön hier. Also die Farben lösen etwas aus in uns, die Umgebung, die man schafft, löst etwas aus. Und nicht zu vergessen, Flammen sind ja nicht nur rot, sondern haben ja auch einen gelblichen Schein. Das hat was Energetisches, ne? Das springt auch etwas auf. Gelb erinnert dann schon wieder an die Sonne. Das helle Licht, das macht auch etwas mit uns.
An frühzeitlichen Lagerfeuern, da wurde ja nicht nur gesprochen, sondern auch gesungen und getanzt. War das Lagerfeuer also auch schon in den frühen Zeiten eine Art Kulturträger oder Kulturbeschleuniger?
Eine sehr, sehr gute Frage. Wir gehen heute natürlich davon aus, dass eine ganz entscheidende Wirkung für die Entwicklung des Gehirns tatsächlich mit der Handhabung des Feuers, etwa vor 32.000 Jahren, als man das Feuer handeln konnte, ja, da entstand natürlich für das Gehirn auch mehr Raum. Erstens wurde der Tag verlängert um circa 3 bis 4 Stunden, weil man mehr Licht hatte, auch für die Abendstunden. Man konnte noch etwas erledigen, noch etwas tun. Und dadurch entsteht natürlich auch für das Gehirn ein weiterer Raum, sich weiter kulturell zu entwickeln. Es gab einfach mehr Möglichkeiten. Übrigens auch Nahrungsaufnahmen. Man konnte Nahrung länger halten. Machen. Man konnte also da auf Vorrat schon arbeiten. Also es ist tatsächlich ein wichtiger kultureller Beschleuniger für die Entwicklung des Gehirns.
Aber auch mit unserem entwickelten Gehirn sitzen wir immer noch gerne um das Feuer. Bis heute gehört das zu jeder Jugendfreizeit, zumindest dort, wo man Feuer machen darf. Jörg Finz aus der Redaktion Religion und Gesellschaft war schon in seiner Kindheit mit der katholischen jungen Gemeinde unterwegs. Welche Bedeutung hatte da das Lagerfeuer?
Also man muss sich vorstellen, es war Ende der 60er Jahre. Es war in Schöntal im Jaxtal, ein wunderbar gelegener Ort, der Ort selber. Und dann auf der Anhöhe in der Nähe des Friedhofs gab es dann so eine Art Acker, so ein Feld. Mhm. Und in der Mitte des Zeltplatzes war eben der Platz für das Lagerfeuer und ein Fahnenmasten für den Banner. Und das Tolle war, dass man da abends saß und da ins Feuer geguckt hat und es gab eine Nachtwache, es musste eine Nachtwache geben, denn es gab damals einen Sport, dass man diesen Banner also stiehlt, dass der geklaut wird und den konnte man nur einlösen dadurch, dass man so viele Bierkästen wie auf diesen Banner passten, investieren musste, um den Banner wieder zu kriegen, also diese Fahne wieder zu kriegen. Ich war damals so etwa 11 Jahre alt, also das mit dem Bier hat mich noch nicht so interessiert. Nicht, ja. Aber Nachtwache musste ich trotzdem machen. Aber ich kann nur sagen, es war eigentlich eine faszinierende Geschichte, weil man da einen Ort hatte in diesem Zeltlager, wo man abends saß, zusammensaß, gesungen hat, erzählt hat und an diesem Feuer rumgespielt hat und wieder was draufgelegt hat und so weiter. Und das hat einfach eine Faszination. Ja, da passiert ja nicht viel. Man guckt da nur rein, aber es ist einfach schön. Man ist zusammen und singt und redet und spielt sozusagen mit diesen Flammen. Toll.
Man ist am Lagerfeuer und ein wichtiger Aspekt ist ja sicher auch, die Eltern sind nicht dabei, oder?
Ja, ja, natürlich. Das ist schon ein Punkt. Wiewohl, ich war damals der Jüngste. Das war mir nicht ganz so geheuer, denn da spielten sich natürlich bei den Älteren, so mit 14, 15, 16, so ganz andere Sachen ab, wo ich eher so abseits stand als Jüngster, das ist klar. Aber wirklich interessant wurde es dann erst später, als ich selber in der Verlegenheit war, als sozusagen Betreuer so ein Zeltlager zu
Seitenwechsel sozusagen.
Seitenwechsel. Dasselbe Spiel, auch da war der zentrale Ort dieses Lagers, war eben das Lagerfeuer, da kam er abends zusammen. Und insbesondere wir Leiter, habe ich in Erinnerung, waren da sehr gerne drum gesessen, weil man wirklich nochmal so zur Ruhe gekommen ist. Ist ja auch ein bisschen anstrengend mit so Kiddies. Ja. Trotzdem stellten wir fest, dass so das Bedürfnis, sich um das Lagerfeuer zu setzen, nicht so ausgeprägt durchgesetzt hat bei den Kindern, bis wir hintergekommen sind. Die haben sich bei den Stadttouren damals Zigaretten und Zigarren sogar gekauft, auch Biere und so Geschichten. Und als wir das spitz gekriegt haben, ging es natürlich los. Man musste das also konfiszieren und wenigstens die Zigaretten und die Zigarren dem Feuer überantworten. Ich muss aber offen gestehen, dass ich an diesem Lagerfeuer mit 22 Jahren eine konfiszierte Zigarette geraucht habe und den ersten Lungenzug meines Lebens gemacht habe. Mit fatalen Folgen, denn ich habe dann 18 Jahre gebraucht, bis ich die Raucherei wieder los hatte. Aber insgesamt war das natürlich eine faszinierende Erfahrung, an diesem Feuer zu sitzen, die sich eigentlich jedenfalls für mich bis heute erhalten hat. Insofern, als wir zu Hause so einen Kamin haben mit einem offenen Feuer, wo man mal reinguckt. Und da habe ich das sozusagen jetzt im hohen Alter von 57 nochmal als Home-Version. Und das ist einfach faszinierend. Man braucht nichts mehr mit dem Feuer.
Auch im Kleinen hat Feuer also was Beruhigendes. Vielen Dank, Jörg Finz. Natürlich nur, wenn wir das Feuer beherrschen können. Das haben wir schon gelernt. Lagerfeuererinnerungen. Fast jeder kennt die. Und auch wenn das Lagerfeuer schon lange her ist, die Erinnerungen daran, die bleiben oft ein Leben lang. Winfried Jägers beschäftigt sich intensiv mit der Wirkung des Feuers auf den Menschen. Herr Jägers, heute muss kaum jemand noch auf dem Lagerfeuer sein Essen machen, zumindest nicht hier bei uns. Und wenn wir den Tag verlängern wollen, dann schalten wir einfach das Licht an. Warum ist so ein gemeinsam erlebtes Feuer auch heute noch für viele Menschen so ein prägendes Ereignis, was sich tief ins Gedächtnis gräbt?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage und auch ein ganz interessanter Hinweis. Tatsächlich können wir davon ausgehen, dass in uns allen als Urtypus gibt ein gemeinsames Unterbewusstsein, etwas, was wir alle auch völkerübergreifend gemeinsam haben, auch dieses Gefühl am Feuer zu sitzen gibt. Das heißt also, dass wir aktuell, wenn wir eine Situation erleben, mit Menschen zusammen am Feuer zu sitzen, denken wir an Jugendliche oder denken wir an Freizeiten, wie wir es jetzt gerade eben gehört haben, diese tolle Gemeinschaft, die man miteinander hat, was irgendwo auch was Urmenschliches in uns anregt. Und wir alle, also hoffentlich hat das jeder mal erlebt in seiner Kindheit und Jugend, so zusammensitzen, das vergisst man nie mehr im Leben. Das hängt natürlich auch mit zusammen, auch das muss man sagen, dass es besondere Situationen waren. Also ein Lagerfeuer macht man halt nicht jeden Abend. Man könnte ja genauso gut fragen, warum erinnerst du dich nicht dran, wie ihr damals zu Abend gegessen habt? Mhm. Da mag man vielleicht so manche Erinnerungen auch haben, aber bis ins Detail weniger, als dass man weiß, ja Mensch, da haben wir Lieder gesungen, da hat der und der Geschichten erzählt. Plötzlich hat irgendeiner gesagt, Mensch, erzähl doch mal eine Gespenstergeschichte. Und was ist das anderes als das, was zu allen Zeiten schon stattgefunden hat? Menschen haben zusammengesessen, sich Geschichten erzählt, haben Zeit miteinander verbracht und das hat die natürlich auch sozial eng zusammengefasst. Hier wird eine Situation geschaffen, in der Leichtigkeit kommen kann, Wohlbehagen kommen kann, Herzlichkeit, wir sprechen ja auch von Herzenswärme. Das ist etwas Urtypisches, was auch die Güte in uns hervorbringt. Da hat man eben einen sehr guten Abend gehabt miteinander. Und ich glaube, dass es eine sehr starke Wirkung hat, dass man sich noch lange, lange, lange daran erinnert.
Das heißt, solche Sachen, die es heute gibt, auch wie Osterfeuer oder Sonnenwendfeuer oder das Grillen im Garten auf der Terrasse oder der Kamin zu Hause, hat eine ganz ähnliche Funktion, funktioniert genauso.
So ist es. Stellen Sie sich mal vor, als Sie mich baten, hier ein paar Takte dazu zu sagen, habe ich mal kurz gegoogelt, wie viel Aufrufe eigentlich Lagerfeuervideos auf YouTube haben. Da gibt es ein Video, das hat fast 6 Millionen Aufrufe. Es gibt seitenweise Feuerbilder von Kaminfeuern. Also man versucht, das hat natürlich gar nichts, muss ich ja nicht erklären, mit der Realität zu tun. Ja. Man versucht sich trotzdem so einen, Achtung, Anschein, also das ist auch schon wieder der Schein, Stein drin, ins Haus zu holen. Oder wenn ich schon keinen Kamin habe, dann stelle ich mir das wenigstens auf die Klotze. Also faszinierend. Jeder Filmemacher heute wäre froh, wenn er solche Zahlen hören könnte. 6 Millionen.
Einfach.
Ja, genau. Man filmt einfach. 8 Stunden geht es, ist eine Seite, die ich gesehen habe. 8 Stunden Lagerfeuer in HD-Qualität, 6 Millionen Aufrufe.
Naja gut, dann wissen wir beide doch jetzt, was wir heute Abend machen, oder? Lagerfeuer gucken, egal wie.
Genau, das ist am einfachsten, dann müssen wir selber nichts handeln.
Vielen Dank, Winfried Jägers.
Ja, danke schön, Herr Rönnspies, gerne.
6 Millionen Klicks im Internet für ein Video, auf dem man sich 8 Stunden lang ein Lagerfeuer anschauen kann. Wenn man kein Feuer machen kann oder darf, dann holen sich viele das zumindest auf den Bildschirm. So hat's SWR1-Redakteur Reinhard Lemke auch gemacht, aber irgendwann wollte er mehr.
Also als Pyromanen würde ich mich nicht bezeichnen, aber Feuer finde ich irgendwie richtig klasse. Vor etlichen Jahren habe ich mir tatsächlich eine DVD gekauft, die nichts anderes zeigt als verschiedene Kaminfeuer, die stundenlang so vor sich hinbrennen. An einem kalten Wintertag war das schnell eingelegt und schon knisterte ein herrliches Bilderbuchfeuer auf meinem Fernseher oder PC und mir wurde tatsächlich im Nu warm. Inzwischen habe ich aufgerüstet. Im Wohnzimmer steht ein herrlicher Kaminofen und draußen lagern einige Sterrholz. Nichts Schöneres als nach Feierabend mit einem Glas Wein in der Hand ein paar Scheiten beim Verbrennen zuzusehen. Und da bin ich nicht der Einzige. Der Kaminofenverkauf boomte so richtig los, als vor Jahren die Öl- und Gaspreise explodierten und viele sich darauf besannen, dass wir in einer waldreichen Gegend leben und das Holz eigentlich nur darauf wartet, verbrannt zu werden, damit wir es nachhaltig kuschelig haben. Sicher, das produziert ordentlich Feinstaub und Stickoxide, aber die Gemütlichkeit geht nun mal vor. Inzwischen habe ich draußen auf der Terrasse auch eine Feuerschale. Sowohl sommers wie winters fackel ich da ein paar Scheite ab, setze mich mit einem Bier davor und starre einfach ins Feuer. Irgendwie ist da immer was los, denn züngelnde Flammen sind ungemein lebendig und dauernd passiert etwas. Die Farben wechseln von hellgelb oder rötlich-orange bis ins blaugrünliche hinein. Ich kann mich da nicht satt sehen und fühle mich einfach nur wohl. Dann sackt mal ein Scheit zusammen und eine kleine Glutgischt steigt knisternd auf. Fantastisch. Und wie das riecht. Wunderbar. Neulich saß ich abends wieder so auf der Terrasse vor der brennenden Feuerschale und das Flackern der Flammen warf seinen hellen Schein bis hoch in den Giebel unserer Hauswand. Ich fühlte mich gerade so richtig wohl und entspannt, als es an der Haustür Sturm klingelte und jemand schrie, das Haus würde brennen, alle raus, und dann war da noch irgendwas mit Feuerwehr. Ich sprang auf, öffnete die Tür und blickte in das kreidebleiche Gesicht meines Nachbarn. Nur mit Mühe konnte ich ihn beruhigen. Doch so nach 10 Minuten saßen wir mit einer Flasche Bier vor meiner Feuerschale und genossen gemeinsam die wohlige Wärme und das Züngeln der Flammen. So ein Feuerchen verbindet eben und bringt die Menschen zueinander.
Was gehört untrennbar zu einem Lagerfeuer dazu? Fast immer. Klampfen. Irgendeiner holt die Gitarre raus und alle singen mit. Je nach Geschmack alte Pfadfinderlieder oder Folksongs von Bob Dylan oder Joan Baez. Singen verbindet, schafft ein Gefühl der Gemeinsamkeit. Das ist in der Politik nicht anders. Vor allem die SPD, die hat das verinnerlicht. Sie hat es aus der Arbeiterbewegung, aus der sie ja entstanden ist, mitgenommen. Es gibt SPD-Chöre, Gesangsabende und Vorwärts-Liederbücher. Auch auf den Parteitagen wird gesungen, mal mehr, mal weniger. Über die Jahrzehnte hat die SPD dabei versucht, sich Hymnen fürs Parteilagerfeuer zu schaffen. SWR-Hauptstadtkorrespondentin Evi Seibert hat sie für uns wieder ausgegraben.
Wir singen jetzt natürlich unser Steigerlied, das Glück auf Lied, und bitten Sie alle kräftig mitzusingen.
Glück auf, Glück auf, der Steiger kommt.
Damals war die Welt noch in Ordnung. Die SPD war eine Arbeiter- und Bergleutepartei. Und nicht nur im Pott wurde bei jedem Treffen das legendäre Steigerlied gesungen. Erst trotzten sie den Kapitalisten den freien Sonntag und das Streikrecht ab. Und dann hakten sie sich unter und sangen gemeinsam Arbeiterlieder. Soweit das mehr als 100 Jahre alte Klischee der Zusammengehörigkeit. In Krisenzeiten wünscht sich die SPD das immer mal wieder zurück. Deswegen ließ der damalige Parteichef Müntefering den Bergmannschor auch wieder antreten. Auf dem Parteitag im Jahr 2004. Konnte nur leider keiner mehr mitsingen. Zwischendurch hatte es die SPD ganz modern versucht. Mit neuer deutscher Rockmusik.
Wir sind die Stärkste der Parteien. Und sind wir schwach und sind wir klein. Wir wollen wie das Wasser sein. Das weiche Wasser bricht den Stein.
Heinz-Rudolf Kunze besang so 1988 die Befindlichkeit der Partei. Friedensbewegt mit akustischer Gitarre. Damit das Ding auch ein richtiger Hit in der SPD wird, musste sogar der alte Willy Brandt ran. Heute würde sowas als Freestyle-Rap durchgehen.
Wir sind die Stärkste der Parteien. Wo sind wir schwach und sind wir klein? Wir wollen wie das Wasser sein, das weiche Wasser bricht den Stein.
Am Ende des Songs durfte dann auch Schauspielikone Götz George rezitieren.
Und tanz mit uns auf unserem Fest. Lass zeigen, wie sich's leben lässt. Mensch, Menschen können Menschen sein. Das weiche Wasser bricht den Stein.
Trotz dieses Star-Aufgebots wurde das dann leider doch nicht das Lied, das bei den SPD-Lagerfeuern angestimmt wurde. Ganz im Gegenteil. Auf Parteitagen wurden erstmal überhaupt keine Lieder mehr gesungen. Ende der 90er Jahre kam dann der nächste Versuch. Ein internationaler Hit von der schwäbischen Sängerin Anna Haigis zum SPD-Schlager umgemodelt.
Nicht zu noch früher, wir sind jetzt dran. Lass uns losgehen, Hand in Hand. Lass uns die neue Zeit beginnen. Die Besten sollen gewinnen.
Wir sind dran, die Besten sollen gewinnen. War leider auch nicht von langer Dauern. Aber das gemeinsame Singen ließ die Partei trotzdem nicht los. Vom Parteitag 2003 in Bochum ist überliefert, dass auf der Party am Vorabend laut und fröhlich gegrölt wurde. Und zwar Back to the Roots.
Oh, Bellat, ciao, Bellat, ciao, Bellat, ciao, ciao, ciao. Es war so warm hier.
Bellat, ciao, die alten Partisanenlieder von den Lagerfeuern aus der Juso-Zeit. Und diesmal beim Parteitag 2015 in Berlin.
Man trifft alte Bekannte wieder, man setzt sich hin, tauscht sich aus, hört Geschichten. Also wenn man so will, ist das schon ein modernes Lagerfeuer.
Und ist dabei gemeinschaftliches Singen immer noch zeitgemäß? Was sagen die Parteipromis, zum Beispiel Ex-Generalsekretärin Fahimi?
Singen gehört unbedingt dazu. Natürlich auch ein bisschen Tradition mit Singen zum Abschluss.
Ex-Bundespräsidentenkandidatin Gesine Schwan.
Ja, das gehört zum Parteitag dazu. Das ist doch auch gut, finde ich. Dass man zum Schluss so eine Tradition übt, finde ich gut. Auch wenn wir nicht alle die Texte immer kennen.
Und der stellvertretende Fraktionschef Hubertus Heil.
Ja, wir sind eine traditionsreiche Partei. Und deshalb bekennen wir uns mit dem Singen am Schluss, mit Wann wir schreiten, Seite an Seite, an unsere Geschichte anzuknüpfen. Und auch wenn es mal Streit gibt, am Ende laufen wir gemeinsam nach vorn.
Und so gab es nach dem Krach mit Parteichef Gabriel dann doch wieder versöhnliche, althergebrachte Klampfentöne. Gabriel war dabei übrigens textsicher, im Gegensatz zu Außenminister Steinmeier. Wann wir schreiten, Seite an Seite.
Wann wir schreiten, Seite an Seite und die alten Lieder singen und die Wälder wieder klingen, fühlen wir es groß gelingen.
Auch in der Politik gibt es Lagerfeuer. Im übertragenen Sinne sind es dann die Orte, an denen sich Politiker ungezwungen treffen und reden können. In der Hauptstadt zum Beispiel die Landesgruppen. In jeder Bundestagssitzungswoche treffen sich die SPD-Abgeordneten aus Rheinland-Pfalz einmal zum gemeinsamen Frühstück oder auch mal zum Abendessen. Ein anderes politisches Lagerfeuer, das sind dann die Parteitage, so eine Art jährliches Familientreffen. Da sind dann auch immer die Journalisten dabei. Meistens gibt es am Abend vor dem Parteitag einen kleinen Empfang. Da mischen sich dann die Spitzen der jeweiligen Partei und das Reportervolk, machen ein bisschen Smalltalk. So auch beim letzten CDU-Bundesparteitag im Dezember in Karlsruhe. Rebecca Lühr aus unserem Hauptstadtstudio war dabei.
Viele Stehtische, ein paar Bierbänke am Buffet, eine kleine Bühne für die Band. Die CDU lädt zum Presseempfang in die Karlsruher Stadthalle. Die Bundeskanzlerin und Parteichefin wünscht
ihm und uns heute ein möglichst
ungezwungenen Abend.
Der Sinn des Abends, ins Gespräch kommen, sagt Günter Banners, der für die Frankfurter Allgemeine Zeitung seit vielen Jahren die Bundespolitik beobachtet.
Die Journalisten bekommen ein Gefühl dafür, wie die Stimmung in der Partei ist, jedenfalls bei den Parteioberen.
Also ich habe jetzt zum Beispiel einen ganzen Stoß Visitenkarten in der Tasche und das ist eine gute Börse, um mal einfach, dass man mal das Gesicht auch voneinander sieht, dass man einfach mal eine persönliche Ebene miteinander herkriegt. Das ist schön.
Sagt Anja Meyer von der Taz und holt ihre Visitenkarten schon mal aus der Tasche. Der CDU-Spitzenkandidat für Baden-Württemberg, Guido Wolf, gibt über den Lärmpegel hinweg Phoenix noch schnell ein Interview. Und schräg hinter uns sind Bundestagspräsident Norbert Lammert und der Stern-Kommentator Hans-Ulrich Jörges mit zwei weiteren gesetzten Herren ins Gespräch vertieft. Für Anja Meyer ein untrügliches Zeichen für Achtung, wichtig.
Die wichtigsten Leute müssen gar nicht groß sein, man muss nur schauen, wo diese Jungspulks sind. Also wo so Männer beisammen stehen und sich so ganz eng schließen. Und da kann man mal kurz gucken, ob man mit reinkommt. Meistens kommt man nicht mit rein, man muss das Gespräch zu dem Politiker dann selber nochmal suchen.
Kein Problem ist Zuhören auch für Journalistinnen dagegen bei Peter Altmaier. Der Kanzleramtschef ist seit Stunden umringt von bald einem Dutzend Zuhörer und Zuhörerinnen. Mit Bierchen in der Hand beantwortet er bestens gelaunt auch noch die 598. Frage ausführlich. Für ihn gehört das zum Job dazu.
In der Demokratie ist es ja so, dass Politiker darauf angewiesen sind, dass ihre Auffassungen, ihre Meinungen transportiert werden von den Medien. Und deshalb müssen wir immer wieder versuchen, uns auch auszutauschen mit denen, die über uns schreiben.
Man trifft natürlich das ganze Jahr über verschiedene Medienvertreter, aber alle auf einmal zu haben und dann auch in einen Austausch zu kommen, eben nicht zeitlich gehetzt zu sein, das ist schon was Besonderes sicherlich und man lernt auch die eine oder andere Seite mal kennen.
Ergänzt Julia Glöckner. Sie will in Rheinland-Pfalz im März die Landtagswahl für die CDU gewinnen und nutzt die Gelegenheit, mit vielen Journalisten über die aktuelle politische Lage zu diskutieren. Und dann gibt es auf CDU-Presseempfängen immer auch diese kleine Gruppe Journalisten, die in einen besonderen Kreis extra eingeladen sind. Sie dürfen am edel gedeckten Kanzlerinnentisch gemeinsam mit Angela Merkel zu Abend essen und mit ihr plaudern. Beäugt und beobachtet von den anderen, was ein bisschen schräg ist.
Manchmal gibt es natürlich Neid, auch unter denjenigen, die nicht an diesem Tisch sitzen können.
Gibt Peter Altmaier zu, aber bei mehreren hundert geladenen Journalisten könnten eben nicht alle mit der Kanzlerin an einem Tisch sitzen.
Aber im nächsten Jahr gibt es einen neuen Parteitag, einen neuen Presseempfang und auch einen neuen Tisch, an dem dann wieder einige Journalisten sitzen können.
Nach welchen Kriterien werden die ausgewählt?
Das ist streng geheim.
Schmunzelt Altmaier und wendet sich dann mit einem neuen Bierchen den nächsten Gesprächspartnern zu.
Die Welt würde heute ganz anders aussehen, wenn es unseren Urahnen nicht vor vielen tausend Jahren gelungen wäre, Feuer zu machen, es zu beherrschen, zu steuern und für sich zu nutzen. Für die alten Griechen war das eines der vier Grundelemente des Seins, neben Wasser, Luft und Erde. Aber was ist Feuer eigentlich genau? Was passiert da? Gabor Pahl aus der SWR Wissenschaftsredaktion erklärt es uns.
Bei jedem Feuer, das wir aus dem Alltag kennen, handelt es sich letztlich um die gleiche chemische Reaktion. Holz, Wachs, Stroh, Öl, Gas, alles, was wir so kennen, was brennt, enthält Kohlenstoff. Dieser Kohlenstoff verbindet sich beim Feuer mit Sauerstoff aus der Luft. Dabei entsteht Kohlendioxid oder auch Kohlenmonoxid. Und diese chemische Reaktion geschieht allerdings nicht spontan. Die Atome sind nämlich etwas träge. Sie müssen durch Hitze von außen sozusagen etwas angeschubst werden. Aber wenn sie sich dann verbinden, dann setzt diese Reaktion wiederum Wärme frei. Und diese Wärme, die dann frei wird, reicht aus, um die nächsten Kohlenstoffatome dazu zu bringen, sich ein Sauerstoffatom zu schnappen. Und so geht es immer weiter. Die Gase, die dabei entstehen, also das Kohlendioxid oder Monoxid, verflüchtigen sich in die Atmosphäre. Die Gase sind an sich unsichtbar. Zu jedem Feuer gehören aber natürlich auch Flammen. Die schönen, gemütlichen, rotgelben Flammen, die an der Kerze oder im Kamin flackern, sind nichts anderes als glühender Ruß. Gelbe Flammen sind ein Zeichen, dass die Verbrennung unvollständig ist. Da hat dann eben doch nicht jedes Kohlenstoffatom ein Sauerstoffatom abbekommen, sondern Ruß ist Kohlenstoff pur. Das ist eben kein Gas, sondern feiner Staub, der aber natürlich auch erhitzt wird, mit der Hitze aufsteigt. Und solange dieser Ruß heißer ist als 1200 Grad, glüht er auch richtig. Das Glühen ist das gelbe Flackern, das wir sehen. Bei einer sauberen, vollständigen Verbrennung sieht man entweder gar keine Flamme oder sie ist, wie bei einem guten Gasherd, eher blau. So oder so, Feuer ist, anders als die Griechen dachten, eben kein eigenständiges Element, sondern nur ein Übergangsphänomen.
Das war der Podcast von SWR1, der Abend.